was wünsche ich mir von Gott? Vielleicht müsste man am Anfang zwei Fragen voraussetzen. Wünsche ich mir überhaupt etwas oder anders gefragt? Glaube ich eigentlich, dass ich mir von Gott etwas wünschen kann? Also die Frage immer, glaube ich, dass es eine Kraft, Gott, eine Liebe gibt, die mein Leben umgibt, von dem ich mir etwas erhoffen, etwas wünschen kann? Und vielleicht eine zweite Voraussetzung, wenn ich so an das Geheimnis Gottes glauben kann, was ja gar nicht so einfach ist, was ist denn eigentlich das Wesen Gottes? Kann ich sozusagen alle meine Wünsche vor Gott ausbreiten? Welche sind vielleicht sinnvoll, welche Wünsche? Welche Wünsche sind dann vielleicht eher menschlich, aber nicht göttlich? Glaube ich an Gott? Das ist die erste Voraussetzung, um überhaupt sich etwas zu wünschen. Und als Christen glauben wir ja so, wenigstens in den Spuren Jesu, den Weg des Glaubens zu gehen. Glaube als Christ heißt eigentlich, um das etwas mehr zu fassen, zu schauen, wie hat Jesus seinen Glauben gelebt. Gott ist ja ein Geheimnis. Über Gott wissen wir eigentlich fast nichts. Aber als Christen können wir vielleicht sagen, ohne jetzt sich über andere Religionen zu erheben, aber zu fragen, Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie wir an Gott glauben können, wie wir mit Gott leben könnten und auch, wie wir mit unseren Wünschen zu Gott kommen können. Und ich glaube, neben der Person Jesu sind es auch andere Menschen, die uns wie ein Vorbild auch den Weg zu Gott oder zum Glauben zeigen können. Ich habe immer wieder auch geschaut auf Menschen, die mich so im Leben berührt haben. Ich habe in der letzten Zeit viel nochmal über Hildegard von Bingen gelesen. Das fand ich immer sehr interessant und auch sehr mutig, wie sie ihrer Persönlichkeit gefolgt ist, obwohl die mächtigen Männer in der damaligen Zeit des Mittelalters ihr das überhaupt nicht zugestanden haben. Wie kann eine Frau etwas über Gott sagen? Wie kann eine Frau sagen, dass Gott mich berührt hat? Wie kann eine Frau die Bibel auslegen? Und was sagt diese Frau einfach? Gott hat mir den Auftrag gegeben. Und dann waren die hohen Herren auch in der Kirche erstmal platt. Wer will da schon etwas gegen sagen, wenn jemand sagt, ich habe von Gott diesen Auftrag bekommen? Mutig den Weg zu gehen. Ich finde, das ist auch ein Weg, der hilft. Mutig ist auch Jesus seinen Weg gegangen. Ein Dietrich Bonhoeffer macht in seiner Zeit immer wieder auch deutlich, was es heißt, zu glauben und zu vertrauen. Den Weg des Lebens zu gehen. Wir brauchen, glaube ich, solche Menschen. Aber auch Menschen, die wir im Alltag erleben. Das können manchmal unsere Eltern sein, das können Geschwister sein, das können Menschen sein, die uns hier und heute berühren und ansprechen, weil uns ihr Leben so interessiert, weil wir merken, das Leben ist vielleicht so wahrhaftig, das ist so ehrlich. Wie gesagt, es braucht die Menschen, die wir aus der Geschichte kennen, und es braucht die Menschen, die wir in unserem Alltag hier und heute erleben. Und auch den Weg zu Gott immer wieder über das Leben Jesu nochmal neu zu ergründen. Was ist denn das Wesen Gottes? Jesus sagt es ganz einfach. Gott ist die Liebe. Die Brüder aus Thessalonicher haben immer gesagt, Gott ist die Liebe. Das ist das wichtigste Lied, das wir immer dort gesungen haben. Und wir haben es ja zum Teil auch alle gelernt im Glauben. Was ist das Wichtigste? Glaube, Hoffnung, Liebe. Vielleicht müssen wir noch ergänzen, Versöhnung und Frieden. Und ich habe auch gerne für mich immer die vier philosophischen Tugenden mit hineingenommen. Mäßigung, Maß halten. Wie wichtig wäre das für unsere Zeit? unsere Welt ist doch so ungerecht geworden, weil das Maß nicht mehr stimmt. Weil Menschen so viel Geld, so im Übermaß haben, dass andere kaum was haben. Die Philosophen haben das schon entdeckt. Mäßigung als eine entscheidende Tugend. Oder sie sprechen noch von Klugheit. Meinen Schülern habe ich immer gesagt, klug ist nicht der, der eine 1,0 auf dem Abi hat allein. Klug ist ein Mensch, der das Leben gestalten kann. Klug ist ein Mensch, der sich hineinversetzt in das Leben eines anderen. Klug ist ein Mensch, der ein Stück weitsichtig denkt. Der vielleicht auch nochmal schaut, was ist für mich, was brauche ich für mein Leben, sondern was ist für mich notwendig. Was ist wirklich notwendig und nicht, was ich brauche. Die christliche Tugend spricht von Gerechtigkeit. Und auch das ist wichtig. Das ist auch das Wesen Gottes aus der Philosophie. Wie stehe ich auf, wenn halt Ungerechtigkeiten da sind? Dieses Wort habe ich am tiefsten erfahren in der Biografie von Gandhi. Ungerechtigkeiten kann ich niemals akzeptieren. Und da werde ich aufstehen und da werde ich für eintreten. Und dann sagt er in einem sehr starken Wort zu einem anderen, der eine andere Meinung hatte, über ein Beispiel von Gerechtigkeit: Ich hoffe, dass unsere Unterschiedlichkeit uns nicht menschlich voneinander trennt. Aber den Mut haben, aufzustehen, Ungerechtigkeiten auch zu bekämpfen, Ungerechtigkeiten zu begegnen. Auch wenn man manchmal Angst hat, dass man schlecht angesehen wird, dass man an Stellung verliert. Warum tritt man oft so wenig auf? Eine Tugend, eine letzte noch, ist die Tapferkeit. Das gehört damit zu, Mut und Tapferkeit, auch einfach das im Leben nochmal groß zu machen. Diese drei christlichen und die vier philosophischen Tugenden, die kann man so wunderbar auf Gott deutlich machen und auf Gott anwenden. Und Jesus hat uns genau dieses Gottesbild gegeben. Das Entscheidende immer, was alles umfasst, ist die Liebe. Paulus sagt es ja ganz deutlich: Am Ende zählt nur die Liebe. Und er sagt damit ganz deutlich: Wenn du über Gerechtigkeit nachdenkst, wenn du über das Leben nachdenkst, Gott weiß genau in deinem Herzen, ob du diese Haltung aus Liebe tust oder ob du was anderes in deinem Herzen hast. Gehe ich in einen Konflikt hinein, um einem Menschen weh zu tun, oder gehe ich in einen Konflikt hinein, um etwas gerade zu stellen? Das ist ein Riesenunterschied. Jesus hat sich immer auch auseinandergesetzt mit den Menschen. Und das gehört zur christlichen Tugend. Das gehört zum christlichen Bild. Wenn ich mir von Gott etwas wünsche, dann muss ich mich immer auch in die Liebe Gottes hineinbegeben, hören, aber auch immer wieder in seine Liebe mich hineinfallen lassen, in seiner Umgebung sozusagen sein. Das jüdische Volk sagt das erste Wort, was jeder gläubige Jude lernt: Shema Yisrael. Israel, höre. Höre auf deinen Gott. Höre auf die Liebe. Spitze deine Ohren und höre zu und nimm das Gute auf mit deinen Ohren und das, was an dein Ohr kommt, führ dann an dein Herz. Ich habe einmal ein schönes Bild gelesen von Newton. Ich habe immer gerne von Menschen gelesen, die naturwissenschaftlich bewandert sind und das gleichzeitig theologisch und religiös miteinander verbinden. Newton beobachtete einmal, und er nahm sofort seine Schülerinnen und Schüler mit, er beobachtete einmal, wie ein Kind am Strand spielt mit dem Blick auf das Meer. Dann nimmt Newton seine Schüler mit an den Strand, zeigt ihnen dieses Kind. Und er macht so deutlich: Guck mal, das Kind schaut in die Unendlichkeit. Es spielt in die Unendlichkeit hinein. Es spielt und denkt gleichzeitig an die Ewigkeit, indem es an einem Ort ist, wo man diese Ewigkeit vielleicht am besten spüren kann. Hören und einen Rahmen schaffen, wo ich merke, dass ich Gott etwas näher bin. Newton nimmt das Bild vom Meer. Vielleicht haben Sie, vielleicht habe ich einen anderen Ort. Aber so ein Ort kann wichtig sein, nochmal, um gut hören zu können. Und dann kommen wir zu der letzten Frage: Was wünsche ich mir dann von Gott? Wenn ich mich in die Liebe Gottes hineinlege, wenn ich vielleicht im Gebet ihn suche, was wünsche ich ihm? Ein Freund erzählte mir einmal, wie man es nicht machen sollte. Er war nämlich bei einer Taufe. Und dann fragte der Pastor: Was wünschen wir denn jetzt dem Täufling? Dann stand einer auf, ganz frei: Einen Sack voll Geld. Peinlich. Wie war das für die anderen? Der es mir erzählt hat, wir zuckten alle zusammen, der Pastor wahrscheinlich auch. Wünsche ich mir von Gott Materielles? Natürlich, die Formulierung liegt nicht, ich wünsche mir Geld, die liegt einen Sack voll Geld. Das sind manchmal die kleinen Unterschiede. Und wir wissen auch im Laufe der Geschichte, wie man Gott missbraucht hat in seinen eigenen Wünschen. Als im Römischen Reich Konstantin den christlichen Glauben zur Staatsreligion machte, setzt er sich vorher hin und bittet: Gott, wenn du mir hilfst im Kampf gegen Maxentius, es gab ja die Viertelkaiser, wenn ich jetzt der alleinige Kaiser des Römischen Reichs bin, dann mache ich diesen Gott zur Staatsreligion. Und dann gewinnt er auch noch. Und deswegen merken wir auf einmal, wie man auch Gott so missbrauchen kann. Ich nutze Brauch, um die anderen zu vernichten, um die anderen zu schlagen. Die eigentliche Heilige war eigentlich Konstantins Mutter. Die hatte eine innere Haltung. Die zuckte wahrscheinlich auch zusammen, als er diese Bitte geäußert hat. Und da gucken Sie in der Geschichte nochmal, als es zum ersten Kreuzweg kam. Da sagt doch auch Urban II., Gott will es. Er hat sozusagen meinen Wunsch gehört. Und dann passiert etwas, was, glaube ich, bei allen Wünschen auch mal wichtig ist, auch wenn Menschen etwas wünschen, dass ich darüber nachdenke, dass ich darüber reflektiere. Auch wenn Menschen in der Kirche etwas vorgeben und sagen, so musst du leben, dann denke vorher darüber nach, ob das gut ist. Dann denke vorher darüber nach, ob das etwas ist, was dich und den Menschen zur Liebe führt. Und da gibt es natürlich auch unendliche Beispiele, wo man merkt, das sind oft Wünsche von Oberen gewesen, um das eigene Leben lebendiger, reichhaltiger zu machen. Meistens materiell. Es gibt andere Wünsche, die tiefer gehen. Die Jünger fragen Jesus eines Tages: Herr, wie geht das Beten? Und wir bitten ihn: Herr, das ist Ihr Wunsch, lehre uns beten. Da haben sie gespürt, dieser Mensch kann wirklich beten. Da ist ein Mensch, der findet in die Tiefe des Glaubens hinein, der hat eine persönliche Beziehung zu seinem Vater. Und dann sind sie so im Innersten berührt, dass sie sagen: Das möchten wir auch können. Das möchten wir auch lernen. Was für ein wunderbarer Wunsch. Herr, lehre uns beten. Oder wer kennt das nicht in der Not? Jesus sagt: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wie viele Menschen sitzen in den Krankenhäusern in der Not, in der Krankheit? Vielleicht wird es nicht so schlimm. Gott hilft vielleicht auch, dass es nicht so schlimm wird. Und dann steht immer wieder auch das Vaterunser: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann merkt man, wie hart das ist. Jesus sagt selbst: Aber nicht wie ich es will, sondern wie du es willst. Das schließt er ja an seiner Bitte: Herr, wenn es möglich ist. Aber er hat das alles ausgehalten und den Wunsch ausgesprochen, weil er selbst gemerkt hat, das ist so ein schwerer Weg. Ein drittes Wort von ihm: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Auch das haben die Jünger gesehen. So möchte ich vertrauen können. So möchte ich den Vater lieben können. Und wenn alles zusammenbricht, ich möchte mein Leben in Gottes Hände legen. Und für mich ist es auch nochmal eine Bitte, nicht nur am Ende des Lebens, sondern leg doch den Tag zurück in Gottes Hände. Ich habe immer gerne ein Lied gesungen: Diesen Tag, Herr, leg ich zurück in deine Hände, denn du gabst ihn mir. Du bist ja der Zeiten Ursprung, ich vertraue dir. Da merkt man, dass dieses Wort einen viel tieferen Sinn hat, wenn ich es nicht nur am Ende als Wunsch ausspreche, sondern wenn ich das in meinem jetzigen Leben hineinnehme und deutlich mache. Jemand, der zutiefst auch einen Wunsch geäußert hat im Alten Testament, war König Salomon. Der macht es ganz anders als Konstantin oder andere Mächtige. Der will keine Macht, der will etwas anderes. So steht es in der Bibel.
Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten. Er nahm eine Tochter des Pharao zur Frau. So ging der König nach Gibeon, um dort zu opfern, denn hier war die angesehenste Kulthöhe. 1000 Brandopfer legte Salomo auf ihren Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. Salomo antwortete: Ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz.
Das sind die Menschen, die im christlichen Sinne Vorbilder sind. Das sind die Menschen, die vielleicht gespürt haben, was wirklich notwendig ist. Und der Salomon schaut eben nicht nur auf sein Leben, sondern er merkt in seiner Bescheidenheit, was er für eine große Aufgabe hat, als König sein Volk zu leiten. Ich bin noch so jung. Ich bin doch so klein. Ich habe doch meine Schwächen. Oder anders, ich bin doch nur ein Mensch. Und wer so lebt, in einem Stück dieser Bescheidenheit, der weiß auch, warum er Gott braucht. Warum Gott notwendig ist. Weil er spürt, mit Gott an meiner Seite wird mein Leben voller, werden manche Hürden nicht aus dem Weg geräumt. Aber ich weiß, ich gehe diesen Weg nicht allein. Das lateinische Wort Credo heißt ja, ich glaube. Da steckt aber das Wort Cordare drin. Und Cordare heißt, ich gebe dir mein Herz. Salomon sagt: Herr, gib mir ein hörendes Herz. Und er macht damit die kluge Erfahrung: Ich kann die Menschen nur in Liebe leiten, wenn ich immer auch mein Ohr nah an den Menschen habe. Und er weiß genau, ich möchte es so leiten, dass ich nah am Menschen bin und dass es gut wird für die Menschen. Das wird nie hundertprozentig gelingen. Dafür sind wir alle Menschen. Aber immer schon einen Wunsch zu äußern: Herr, gib mir ein hörendes Herz, damit ich dem Menschen in Liebe begegne. Gib mir ein Herz, das voller Liebe ist, damit ich mir und dem Menschen Gutes tue. Zu diesem Gedanken haben wir ein sehr schönes Lied gefunden. Und das soll das Ganze nun abrunden.
Herr Kosinkley, schenke mir Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt. Schenke mir Gott ein hörendes Herz, das seinen Ohren traut in dieser Welt.
Schenke mir Gott ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt. Schenke mir Gott ein sehendes Herz, das mir die Augen öffnet für die Welt.
Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht jeden Tag. Schenke mir Gott ein fühlendes Herz, das für den anderen aufgeht jeden Tag.